Ja, eigentlich ja nicht, weil ich bin eingesprungen für jemanden, der eigentlich hier sein sollte, aus Villach, der Tobias Giersch, wo ich ja auch gehe zur Gemeinde, und der ist leider krank geworden. Das andere, eigentlich wäre ich auch nicht hier gewesen in Kärnten, ich wollte eigentlich zu Hause sein, bei meiner Heimatgemeinde in Deutschland, weil ja gerade jetzt für die Kinder Herbstferien sind und es ist ein bisschen einfacher, die 800 Kilometer zu fahren und wieder herzukommen, als nur das Wochenende runter zu brettern und wieder hochzukommen, damit wir irgendwie pünktlich da sind, dass die Kinder gerade noch so in die Schule gehen können. Ja, jetzt bin ich hier und ich sage danke für das Vertrauen, dass ich zu euch reden darf. Und auch dieses Thema, wahre Liebe zeigt sich, habe ich nicht gewählt, weil ich darüber unbedingt reden wollte, oder jemand hat mir einen Zettel zugespickt, bitte redet darüber, da haben wir eine Herausforderung hier in dieser Gemeinde. Ich habe dieses Predigtthema ungefähr vor circa 2 Monaten bekommen. Wir gehen gerade in Villach in der Thematik durch, zurück zur ersten Liebe. Und als ich den Text gelesen habe, habe ich gedacht, wo ist da zurück zur ersten Liebe? Die war noch gar nicht da gewesen. Aber ich glaube, es gibt doch deutliche Informationen in diesem Text, der davon spricht. Und Mann und Frau geraten in einen Streit. Warum hältst du mir immer meine Fehler vor, die ich früher einmal gemacht habe? Ich denke, du hast sie mir längst vergeben und vergessen. Ja, ich habe dir vergeben und auch vergessen, antwortete die Frau. Aber ich möchte auch sicher sein, dass du nicht vergisst, dass ich dir vergeben habe und alles vergessen habe. Es widerspiegelt so oft unser Leben, auch meines. Ja, die Liebe führt nicht Buch. Sie rechnet nicht auf, hält nicht vor, trägt nicht nach. Die Liebe, die vergibt. Ich möchte den Text komplett lesen. Kurt hat einige Zitate gelesen und ich möchte aus meiner Schlachter-Übersetzung lesen. Also aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 7, die Verse 36 bis einschließlich Vers 50. Lukas, Kapitel 7, von Vers 39 bis einschließlich Vers 50. In der Überschrift heißt es, die Salbung Jesu im Haus des Pharisäers. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach, Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte 2 Schuldner. Der eine war 500 Dinare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er beiden. Sage mir, welcher von ihnen wird ihnen nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich vermute, der, der am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm, du hast richtig geurteilt. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat sich seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Ein sehr seltsamer Text, eine seltsame Geschichte, die ich so in meinem persönlichen Alltag noch nie gesehen habe und ich vermute, du auch nicht. Und dennoch führt Lukas diese Geschichte auf. Lukas möchte mit dieser Geschichte eine ganz wichtige Wahrheit über Gott weitergeben, über Gottes Eigenschaft, über Gottes Charakter, über Gottes Wesen, dass wir nicht nur etwas wissen über Gott, sondern auch selber erfahren dürfen und weitergeben dürfen. Der erste Gedanke, den ich darin sehe, ist, echte Liebe zeigt sich in Hingabe. Wie kam es dazu? Es ist am Anfang von Lukas, nicht am Ende, kurz vor Jesu Tod. Kann sein, dass Jesu Name noch nicht so geläufig war im Volk. Zumindest hat Simon, ein Pharisäer, ein Gelehrter, davon Wind bekommen, da ist jemand, der ist deutlich anders als er, als sie, als Gruppe, die Pharisäer. Er wird eingeladen, Jesus kommt bereitwillig, fragt nicht, wer kommt alles noch mit wie vielen Leuten muss ich rechnen, worauf kommt es drauf an. Und ebenso erfährt auch die Frau, Jesus ist eingeladen worden, Jesus ist in dem Haus von Simon. Sie macht sich auf den Weg. Und interessant ist, dass der Text, Vers 40, erfahren wir den Namen von dem Pharisäer, Simon. In Vers 37 davor wird nur die Frau, eine Frau aus der Stadt, die eine Sünderin ist. Und vermutlich, wie auch in der Übersetzung von Kurt, dass sie eine Hure ist. Aber das ist gar nicht so wichtig, dass Lukas das erwähnt. Tatsache ist, die Frau wird bezeichnet als Sünderin. Und einen triftigen Grund muss es ja für Lukas gegeben haben, diese Frau so zu benennen, so zu bezeichnen, so zu charakterisieren, wer sie ist. Und interessante Weise ist aber auch die, dass Lukas, der Arzt, der auch die Apostelgeschichte geschrieben hat, einiges gesehen hat. Und die Frage muss man ja auch Lukas stellen, was soll das? Weißt du nicht, dass wir alle Sünder sind? Oder gibt es Stufen in der Sünde? Sünde ist Sünde bei Gott. Gott macht keinen Unterschied. Natürlich hat das Stehlen von 1 Euro nicht die Auswirkung, wenn ich jemand das Leben nehme. Ja, weil das Leben kann ich nicht zurückgeben. Aber den Euro kann ich 50 Mal doppelt zurückgeben, um deutlich zu machen, es tut mir leid. Aber das Leben kann ich nicht einfach einhauchen. Also Sünde hat schon unterschiedliche Konsequenzen, gar keine Frage. Aber auch selbst das Stehlen eines 1 Euro ist Sünde. Ist Sünde. Da gibt es keinen Unterschied. Gott macht nicht, naja, so ein bisschen. Nein, Sünde ist Sünde. Gott macht keinen Unterschied. Und es wird deutlich in diesem Text, dass Jesus die Herzen kennt. Er kennt das Herz des Pharisäers und er kennt das Herz dieser Frau. Jetzt könnte man ja auch meinen, Jesus hat diese Geschichte besonders zugelassen, um dem Simon eine Lektion zu erteilen. Aber es steht nicht darin. Und Lukas gibt uns auch diesbezüglich keine Informationen. Und dennoch drängt sich die Frage auf, durch den Text, wer ist diese Frau? Warum wird sie als Sünderin bezeichnet, deklariert? Was hat sie so gravierend falsch in ihrem Leben gemacht, dass man sie so abstempelt, so sie dahinstellt? Für die Frau, auch darin gibt uns Lukas keine Information, aber es scheint so, dass ihr niemand im Leben mehr helfen kann, als nur Jesus allein. Sonst wäre sie ja zu den Pharisäern gegangen. Vielleicht ist sie auch in der Vergangenheit zu den Pharisäern gegangen. Der Text sagt es nicht und ist auch nicht dementsprechend wichtig. Tatsache ist, dass sie sich auf den Weg macht und sie ist stadtbekannt. Sie hat Mut. dass sie in dem Haus von dem Pharisäer kommt, wo jeder sie kennt und wo die Pharisäer diese Schicht bewusst leben. Wir sind da oben. Wir wissen, was Gott will. Wir tun, was Gott will. Aber ihr da unten, ihr seid die, die es nicht reicht für Gnade Gottes, für die Gnade Gottes. Sie kommt, und so sagt es der Text, sie, eine Frau, war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie sich ein Alabasterfläschchen voll Salböl und sie trat hinten zu seinen Füßen. Damals war es nicht so bestuhlt, wie wir es heute haben. Ein schöner großer Tisch und gepolsterter Stuhl und schön weich, und man kommt zusammen. Ein flacher Tisch, und man lag mit dem Oberkörper, mit dem Gesicht zu dem Tisch, wo das Essen da war, und die Füße weg von dem Tisch. Und sie sieht Jesus, und das Einzige, was ihr bewegt, ist, dass sie anfängt zu weinen. Mit ihren Tränen befeuchtet sie die staubigen Füße. Damals hatten sie nicht asphaltierte Straßen und gepflasterte Wege wie heute. Aber sie sah die schmutzigen Füße und schüttete ihr Herz aus. Mit ihren Haaren trocknete sie, und mit dem mitgebrachten Alabasterfläschchen, wo Öl drin war, salbt sie Jesu Füße. Jesus hat nicht gesagt, ich bin der und das erwarte ich von euch. Und daran kann ich sehen, eure Liebe. Wir sehen es umgekehrt. Es bewegte der Frau irgendetwas, dass sie nicht ihre Tränen zurückhalten konnte. Meine Frage ist, die ich mir selber stelle, Willi, wann hast du das letzte Mal geweint, wo du Tränen vergossen hast, wo du über Dinge bereut hast, die du getan hast? Wann war das letzte Mal? Bist du mit deinen Tränen, mit dem, was dich beschäftigt, was dich belastet, zu Jesus gegangen? Wir werden nicht von der Schrift aufgefordert, zu Jesus kann man nur mit Tränen kommen, und da muss vielleicht ein 250 Milliliter rauskommen, damit Jesus das ernst meint. Das steht nirgendwo. Aber wir sehen, was bei der Frau passiert. Da ist so viel Schuld. Da ist so viel Mist in ihrem Leben. Und der Einzige, der ihr helfen kann, ist Jesus. Und zu diesem Jesus geht sie hin. Sie zeigt ihre öffentliche Schuld vor allen. Da ist etwas, da stimmt was in meinem Leben nicht. Und sie ist bereit, die Dinge zu klären. Sie geht zu Jesus. Gehen wir zu Jesus? Wir hatten diese Woche einen Bibellehrer gehabt, der uns herausgefordert hat, vor allen Dingen die Schüler, ich war dabei, dass wir nicht ein christliches Leben führen, dass wir nicht die Früchte einfach hervorbringen, Freundlichkeit einfach freundlich lächeln, sondern dass sie aus der Beziehung herauskommen, die wir in Jesus haben, durch Jesus haben. Kein christlichen Lebensstil vorleben, vorzeigen, wo Jesus sagen muss am Ende des Lebens, ich kenne dich nicht, weiche von mir. Sondern aus dieser Beziehung heraus. Und sie hat diese Sehnsucht, diese Frau. Das, was sie gelebt hat, war nicht das, was sie erfüllt. Auch wenn sie vielleicht Geld dafür bekommen hat, dass sie ihren Körper verkauft hat. Aber das hat sie nicht erfüllt. Das gab ihr nicht das, wozu sie bereit war. Das Einzige, was sie braucht, ist die Vergebung dieser Schuld. Die Vergebung dieser Schuld. Und das braucht nicht nur diese Frau, das braucht nicht nur der Pharisäer, das brauche ich und du. Ohne diese Vergebung gehen wir nicht in die Ewigkeit hinein. Ohne dieses geklärte Verhältnis, wenn wir die Ewigkeit nicht bei dem erleben, der diesen Preis bezahlt hat. Wir sehen, sie war bereit zur echten Buße. Sie zeigte sich in Hingabe. Woran kann man an meinem und in deinem Leben dieses sehen, dass Buße da ist, die sich in Hingabe zeigt? Jesus, als diese Frau da war, hat nicht gesagt, schau mal, dazu bin ich da. Das ist mein Auftrag. Ich vergebe dir. Ganz lässig und salopp und cool. Nein, Jesus hat diese Tat zugelassen, weil er tief ins Herz hineinschauen kann. Jeder von uns hat schon mal eine Zwiebel geschält. Lauter Schalen, bis man zu dem Kern kommt. Und erst nur, wenn man, klar, man kann es mit Gewalt auch durchschneiden, ja, und dann kommt man zum Kern. Aber Jesus sieht bis zu diesem Kern hindurch. Und er sieht das Leben dieser Frau. Und er sieht das Leben auch von diesem Simon. Und das ist so genial. Nicht, dass Simon in einem schlechten Licht wir stellen können und sagen, Simon, kapierst du das Ganze nicht? Sondern mit Simon denke ich, dass wir auch wir gemeint sind. Ich und du gemeint bist. Jesus sieht nicht nur das eine Herz, er sieht jedes Herz. Und deswegen kann auch Jesus dieser Frau zusprechen. Wem viel vergeben worden ist, der liebt auch viel. Ja, das war nicht irgendein Öl. Es war kostbar. Deswegen bezeichnet Lukas auch in diesen Alabasterfläschchen, das ist so ähnlich wie Marmor. Und je dünner man es schleift, wird es so wie so ein Milchglas. Und wenn man es gegen Licht hält, ist es wie so ein Milchglas, das durchschimmert. Die Stärken, die Schattierungen. Denn teures Öl bewahrt man nicht in billigen Behältern auf, sondern in wertvollen. Und das Wertvollste, was sie hatte, war ihr Herz. Und das Materiellste, was sie hatte, war das Öl, das sie zu Jesus gebracht hat. Jesus hat das nicht eingefordert. Und die Geschichte mit dem Zachäus macht das auch deutlich. Als Zachäus weiß von seiner Schuld und er bittet Jesus um Vergebung, Jesus hat ihm keine Anweisung gegeben. Aber Zachäus hat von seinem Herzen aus gesagt, ich bezahle vierfach zurück. Jesus hat nicht aufgefordert, diese Frau, wenn du es ernst meinst, dann bring mal dein Öl und gieß es aus zur Erfrischung für mich. Sie tat es, weil sie etwas verstanden hat. Nur er kann das Blatt im Leben wenden. Der zweite Gedanke, falsche Liebe zeigt sich in Blindheit. Und es fällt uns gar nicht schwer, das ist da so, glaube ich, eine Gabe von uns Menschen, den Fehlern bei den anderen sofort zu erkennen. Auch zu deuten, welche Maßnahmen man richtig ändern sollte. Vielleicht ihr nicht, aber ich weiß es. Vielleicht bin ich der Einzige, der das kann. Nein, unsere Blindheit, die ist so offensichtlich. Die ist so offensichtlich, aber die wollen wir nicht wahrhaben. Und auch hier ist der Lukas ziemlich geizig mit Informationen. Er gibt uns keine Hintergrundgedanken, Bewegungen von diesem Simon. Es könnte sein, dass es ganz am Anfang ist. Simon hat was mitbekommen, möchte aus erster Hand wissen, dass er Jesus eingeladen hat. Auch ziemlich mutig von ihm. Aber er könnte ausreden, ich habe ihn ja nur prüfen wollen, damit ich weiß, wer er ist. Er wird eingeladen. Und es wird deutlich, dieses Herz von Simon ist nicht so deutlich zu greifen, so deutlich festzumachen. Aber zumindest war er mutig, Jesus einzuladen und Jesus ist in diesem Haus. Und der Simon bemerkt, das, was die Frau macht, also das kennen wir hier so in Israel nicht. Das macht man so hier nicht. Da muss man sich anders benehmen. Da muss man erst die Ritualen, Waschungen und das Ganze, so muss man sich verhalten. Und indem er bei sich spricht, weiß diese Frau nicht, wer er ist. Und Jesus wendet sich ab von dieser Frau zu Simon. Nee, ich möchte kurz nochmal den Vers lesen, Vers 40. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach: Meister, spricht. Und dann kommt dieses Gleichnis, wo unterschiedliche Schuld da ist. Simon, ganz logisch, erklärt es, gibt die richtige Antwort. Und das passiert oft auch uns, dass wir die richtige Antwort geben. Aber nur die Antwort vom Mund, aber nicht die Antwort im Leben, in der Tat. Der, der am meisten geschuldet, vergeben worden ist, der am meisten schuldet, wird am meisten lieben. Richtig, hast du geantwortet. Es ist nicht so, dass ich diesen Text hier habe, dass ich den so salopp lese und darüber weiß und in einordne und euch jetzt hier weitergebe. Denn während ich diesen Text vorbereitet habe, gehen bei mir ja auch die Gedanken. Gott erinnert mich ja auch in meinem Leben an Dinge. Ich bin nicht frei von Schuld. Ich habe mir ebenfalls Schuld aufgeladen in mein Leben und muss diese Dinge in meinem Leben klären. Und ich will sie auch klären. Gott hat Josef in diesem Prozess genommen. Weg von seinem Stolz hin zu einem Menschen, der bereit ist, seine Brüder zu vergeben. Gott hat den Josef in die Schule genommen. Und diese Schule, in der Gott ihn genommen hat, die hat Auswirkungen gehabt auf seine ganze Familie. Wir alle kennen den Joker, 1. Johannes 1, Vers 9. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Ich habe den Eindruck, wir machen das wie bei so manchen Kartenspielen. Nein, nicht wir machen das so, ich habe das so gemacht. Wir leben unser Leben und wissen, da gibt es einen Vers und setzen ein wie bei einem Spiel als Joker. Oder wir tun absichtlich sogar sündiges Verhalten zulassen, leben es, weil wir wissen, wenn ich ja das einfach so sage, Jesus, bitte vergib mir, es war echt blöd, dann vergibt er mir. Aber so funktioniert das bei Gott nicht. Und ich glaube, so leben wir auch mit den Segnungen, die Gott uns geben möchte. Ich habe noch 4 weitere Geschwister. Mein Vater, meine Eltern haben ein eigenes Familienhaus. Und wenn es dazu kommt, dass meine Eltern nicht mehr da sind, wem gehört das Haus? Auf die Kinder. Wenn ich das Haus alleine erben würde, würde ich 500.000 bekommen, wenn ich es verkaufen kann. Circa 500.000. Aber ich habe jetzt noch weitere 4 Geschwister. Das heißt, jeder bekommt seine 100.000 ungefähr. Und ich glaube, so denken wir über Gott. Jesus hat den Preis am Kreuz bezahlt. Ja, es ist Gnade, es ist ein Geschenk. Aber wir leben es manchmal aus dieser billigen Gnade. Er teilt das auf jeden auf. Von 100% sind nicht mehr 100, sondern nur noch einige. Wir sagen das zwar nicht, aber ich glaube, wir leben das. Mit 20% von diesen 100%, die er am Kreuz vollbracht hat. Aber das stimmt nicht. Er möchte mir 100% geben. Und darüber hinaus, Jesus ist nicht geizig. Aber weil wir so ein Denken haben, es so leben, implizieren wir es auf Jesus, dass er nicht viel geben kann. Dabei hat er den Preis bezahlt. Die Gnade ist umsonst. Die ist wirklich ein Geschenk. Aber für dieses Geschenk hat jemand einen Preis bezahlt. Einen hohen Preis bezahlt. Und die Frage ist, nicht nur dieser Frau schenkt Jesus die Möglichkeit der Umkehr, sondern er schenkt ja auch dem Simon die Möglichkeit der Umkehr. Ist Gott nicht wirklich barmherzig, dass er nur diese Frau sieht aus der Stadt und bereit ist, ihr die Sünden zu vergeben? Er gibt ja in diesen gleichen Situationen ja auch dem Simon diese Möglichkeit einzusehen, zu erkennen, ich bin ein Sünder. Und was macht Simon? Ich möchte nochmal lesen. Ab Vers 43. Simon aber antwortete und sprach: Ich vermute, der, der am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm: Du hast richtig geurteilt. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Und Jesus rollt dieses nochmal auf, was er bei sich gedacht hatte. Als er gesagt hat: Weiß diese Frau nicht, wer er ist? Ein Prophet? Und Jesus stellt das auf den Kopf und dreht das um. Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hier reingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Ich glaube, ich habe es in meinen jungen Jahren nicht so verstanden. Auch nicht die Menschen gehabt, die das mir so vorgelebt haben. Und deswegen habe ich das auch gesagt. Durch den Unterricht, den wir bei Wort des Lebens hatten, dass wir, oder ich sage es andersrum, dass ich versucht habe, ein christliches Lebensstil zu leben. Ist es das, was Jesus von mir möchte? Es ist nicht das, was Johannes 15 sagt, mit ihm verbunden sein an dem Stamm, wo dann die Frucht entstehen kann. Er wird für die Frucht sorgen, nicht wir müssen für die Frucht sorgen. Er will, dass wir mit ihm verbunden sind, an ihm und in ihm gewurzelt sind. Simon bekommt die Möglichkeit zur Umkehr. Die Frage, die ich mir stellen muss, Willi, will ich lernen und begreifen und sehen, was Jesus für einen Preis bezahlt hat, dass er mir Gnade schenkt, dass ich umkehren darf, Dinge in meinem Leben ordnen darf und korrigieren darf. Gordon MacDonald hat ein Buch geschrieben, Ordne dein Leben. Aus einer Situation heraus, die er selbst persönlich erlebt hat. Ich mache es kurz. Sein Opa war Pastor, sein Vater war Pastor. Und er hat die Schlüssel von seinem Vater genommen, ging ins Kirchengebäude, Gemeindehaus und hat so getan, ob es die Leute vor ihm sitzen und hat gepredigt. Sein Vater hat das bemerkt und fragt, was tust du da? Ja, ich will auch Prediger werden. Ging auf der Uni, Bibelschule. Nach der Schule hat er eine Gemeinde leiten können von 200 Mitgliedern. Menschlich gesehen ging es bergauf. Da kam eine Situation im Leben. Und das von dem, was ich beschreibe von seinem Leben, ist, weil ich bei einem Seminar bei ihm war gewesen. Hatte die Möglichkeit gehabt, nicht diese kurze Version, wie ich es euch gesagt habe, sondern eine längere Version. Und wo er darüber spricht, wie die Sünde im Leben versucht, Fuß zu fassen. Er als Pastor, als Mann, sich Gedanken macht, da gibt es noch eine Person, mit der es vielleicht noch schöner ist zu leben, Dinge zu erleben. Und dieses fällt auf und fliegt auf und er tut Buße. Und seitdem er Buße getan hat, sagt er, versteht mich nicht falsch, ich glaube nicht, dass das Heil verlierbar ist. Aber ich lebe so aus dieser Beziehung heraus, als ich heute zum ersten Mal diese Entscheidung getroffen habe für Jesus. Herr, was hast du heute vor? Und aus diesem Tag, den er heute gegeben hat und ich weiß, wie er enden wird und ob er enden wird, gib mir diese Kraft und diese Freude, dir nachzufolgen. Sagt er, diese Beziehung zu Jesus ist eine ganz andere, als die davor war. Gott hat diesem Gordon MacDonald diese Möglichkeit gegeben zur Umkehr. Und darauf schrieb er das Buch Ordne dein Leben. Lass nicht ein Gästezimmer in deinem Herzen wo nur ab und zu mal jemand reinkommt. Oder dass du wie so in eine Abstellkammer Dinge hineinbegibst, sondern klär sie. Und das, was ich sage, sage ich nicht in erster Linie zu euch, sondern sage ich auch zu mir. Und ich brauche diese Gnade, wie Jesus diese Gnade dieser Frau aus dieser Stadt gegeben hat und auch die Möglichkeit dem Simon gegeben hat. Simon versteht das nicht. Er sah sich in der Position als Lehrer für das Volk Israel, der keine Buße nötigt hatte. Das macht ihn blind und somit auch hochmütig. Simon war nicht bereit, Jesus als seinen Herrn und Retter anzunehmen. Was wollen wir lernen aus dieser Geschichte? Stolz ist so etwas Hartnäckiges, ich würde sagen, härter als Granit, das uns nicht zulässt, unsere gesunden Kniescheiben zu benutzen, um auf die Knie zu gehen vor dem Thron Gottes und darum bitten, dass er Gnade schenkt. Dass er hilft, die Dinge, die ich verbockt habe, in Ordnung zu bringen. Und ich weiß von meinem Stolz, wie viel Stolz in meinem Leben ist, das nicht zulässt, dieses zu bekennen und diese Dinge zu klären. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bin nicht gekommen, um dein Herz aufzureiben. Ich bin nicht gekommen, um dich in irgendein Vakuum zu stellen. Ich will einfach nur den Text, der mir gegeben worden ist, von dem ich ansatzweise etwas verstanden habe, will ich das lernen umzusetzen. Wahre und echte Liebe kann nicht verborgen bleiben. Sie zeigt sich in Liebe und in echter Anbetung. Simon der Pharisäer war blind. Er sah weder sich selbst noch den Herrn oder die Frau. Er wusste nicht, wie viel er Jesus schuldete. Zum Abschluss möchte ich noch ein Lied nicht vorsingen, ich bin kein Musiker, aber ein Lied von Manfred Siebald. Nimmst du mich noch einmal an? Nimmst du mich noch einmal an, Herr? Ich habe so viel getan gegen deinen Willen, deinen Rat. Hat seine Liebe vielleicht ihre Grenzen jetzt erreicht und du kannst nicht mehr verzeihen, was ich tat? Ging ich auch zuerst nur kleine Schritte fort von dir, so spüre ich doch zwischen uns jetzt die Unendlichkeit. Um jede Stunde ohne dich, alle Tage fern von dir, alle eigenen Wege tun es mir heut leid. Nimmst du mich noch einmal an, ob es wieder werden kann, so wie damals, als ich nahe bei dir war, was ich damals vor mir stieß, als ich deine Hand verließ, wird mir erst aus meiner Frage richtig klar. Du sollst wieder meine erste Freude früh am Morgen sein und der letzte der Gedanken vor der Nacht. Und wenn einer von dir Gutes sagt, will ich mich wieder freuen und es soll mir wehtun, wenn man dich verlacht. Nimmst du mich noch einmal an? Herr, ich halte mich daran. Ich darf kommen und du stößt mich nicht hinaus. Meine Flucht ist nun vorbei. Ich gehöre dir wieder neu. Es ist gut, bei dir zu sein, bei dir zu Haus. Ich möchte einfach noch beten zum Abschluss. Danke, lieber Jesus, von ganzem Herzen, dass wir diese Geschichte, diese wirklich komische Geschichte in unserem auf Deutsch geschriebenen Bibeltext, in unserer Sprache haben dürfen. Diese Geschichte wird komisch bleiben, wenn wir nichts verändern in unserem Leben. Und sie wird wirklich komisch bleiben, wenn ich nichts verändere. Danke, Jesus, dass du so viel Geduld mit mir, ja mit uns Menschen hast. Dass du wirklich Gnade schenkst und so viele Möglichkeiten schenkst, Lebenssituationen, um das aufzuarbeiten. Daran zu erkennen, wer wir sind und wer du bist. Wozu du bereit warst. Und ich danke dir, dass deine Gnade auch noch heute ausreicht. Und dass deine Gnade mich dazu bewegen darf, Sünde zu erkennen und Buße zu tun. Und Herr, schenk, dass es nicht nur bei mir bleibt. Schenk, dass diese Gnade jedem Menschen erreicht. Damit wir umkehren können zu dir hin und erleben dürfen, wirklich frei zu werden. Vielleicht nochmal neu starten diese Beziehung zu dir und aus dieser Beziehung herauszuleben. Herr, hilf mir, dass meine Worte nicht nur schön klingen, sondern hilf du mir persönlich, hilf du uns persönlich, dass wir das leben, um deinen Namen wirklich anzubeten, Ehre zu bereiten, damit du deinen Segen geben kannst. Amen.